Also wenn ich gefragt werde, sage ich immer, der Kampf um die Demokratie in Appenzell, um gleiche Rechte für Männer und Frauen, das war meine früheste politische Erinnerung. Ich kann mich wirklich noch gut erinnern, damals war ich 10 Jahre alt, wie das damals abging, als es eine Frau gewagt hat, sich durch die Instanzen zu klagen, weil sie schlicht und ergreifend gleiche Rechte haben wollte wie Männer. Also ein Recht haben wollte, was ihr eigentlich nach Verfassung auch zustand.
Hey, willkommen bei Women's Guide, dem Podcast, der Impulse vermittelt, die für Frauen wichtig sind und oft nicht angesprochen werden. Wir geben dir Denkanstöße und motivieren dich, deinen ganz persönlichen und beruflichen Lebensweg authentisch zu gehen. Lass dich inspirieren. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Angela
und Romina von Women's Guide.
Das ist ja wahrlich ein besonderes Jahr. Wir feiern 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz und erst kürzlich war der 8. März der Internationale Frauentag. Und umso passender ist es, dass wir in der heutigen Podcast-Episode eben nochmals dieses Jubiläum 50 Jahre Frauenstimmrecht ins Licht rücken können und mit einer super spannenden Expertin auf diesem Gebiet darüber sprechen können, was sie dazu meint, was sie dazu bewegt. Und ja, wer könnte das sein? Das ist Isabel Rohner, die heute bei uns zu Gast ist. Und wir heißen dich ganz herzlich willkommen, Isabel.
Danke für die Einladung. Ich freue mich total, mit euch zu reden.
Wir freuen uns auch riesig. Liebe Isabel, für Leute, für Zuhörerinnen, die dich noch nicht kennen, erzähl uns doch gleich, wer bist du, was machst du und was bewegt dich dieses Jahr und hält dich auf Trab?
Wow, ja, wer bin ich und wenn ja, wie viele, ist ja die schöne Frage, ne? Ich komme aus der Schweiz, was man meinem Deutsch aber inzwischen nicht mehr so richtig anhört, denn ich lebe schon ganz lange in Deutschland, in Berlin. Ich bin sehr umtriebig und ich mache viele, viele Projekte. Was aber eigentlich die Klammer ist über alle meine Projekte, sind die Themen Gleichberechtigung und Feminismus. Ich bin Expertin für die Frauenbewegungen in der Schweiz und in Deutschland. Ich bin die Biografin einer der Pionierinnen der Frauenbewegungen in Deutschland, Hedwig Dohm. Das war die erste, die das Frauenwahlrecht in Deutschland gefordert hat, bereits 1873. Ich gebe auch gemeinsam mit der Historikerin Nicola Müller das Gesamtwerk von Hedwig Dohm heraus. Ach, ich habe ein Buch gemacht zum deutschen Wahlrechtsjubiläum vor ein paar Jahren. Ich bin Krimi-Autorin. Jetzt im April kommt mein dritter feministischer Kicher-Krimi raus nach Schöner Morden. Taugenixen folgt jetzt Gretchens Rache. Ich mache seit einem halben Jahr einen Podcast, die Podcastin. Und ja, vor kurzem habe ich auch ein Buch über das Schweizer Frauenstimmrechtsjubiläum rausgebracht. 50 Jahre Frauenstimmrecht, 25 Frauen über Demokratie, Macht und Gleichberechtigung. Ja, und wenn nicht gerade Corona ist, dann liebe ich es auch, Vorträge zu halten im ganzen deutschsprachigen Raum. Und feministisches Kabarett spielt auch eine ganz große Rolle in meinem Leben.
Ja, das ist eine große Portion Frauenpower und Feminismus mit dabei. Uns würde natürlich interessieren, wie kam es zu deiner Begeisterung rund um dieses Frauenthema? Ich möchte da vielleicht auch kurz auf das Buch, das du soeben erwähnt hast, zu sprechen kommen. Da lernt man nämlich über dich, dass du in St. Gallen aufgewachsen bist und dass du damals, als du 10 Jahre alt warst, das war 1989, hast du mitbekommen, dass im Nachbarkanton, im Kanton Appenzell, immer noch darüber diskutiert wurde und debattiert wurde, ob auf kantonaler Ebene das Frauenstimmrecht eingeführt werden sollte.
Skandalös, oder?
Ja.
Skandalös.
Absolut. Ja. Hat dich das vielleicht auch ein bisschen geprägt oder gab es auch sonst noch Schlüsselerlebnisse, die dich dann zu diesem Thema Frau, Feminismus gebracht haben?
Ja, also da gab es schon mehrere Themen, mehrere Situationen, mehrere Begebenheiten und dieser Fall Appenzell gehört auf jeden Fall dazu. Also wenn ich gefragt werde, sage ich immer, der Kampf um die Demokratie in Appenzell um gleiche Rechte für Männer und Frauen. Das war meine früheste politische Erinnerung. Ich kann mich wirklich noch gut erinnern, damals war ich 10 Jahre alt, wie das damals abging, als es eine Frau gewagt hat, sich durch die Instanzen zu klagen, weil sie schlicht und ergreifend gleiche Rechte haben wollte wie Männer. Also ein Recht haben wollte, was ihr eigentlich nach Verfassung auch zustand. Und diese eine Frau, das war Theresia Rohner, es ist ein reiner Zufall, dass wir den gleichen Nachnamen, denselben Nachnamen haben. Wir sind nicht miteinander verwandt. Aber das war so ein mutiger Akt, ne? Weil sie wirklich alleine dastand und keine Unterstützung hatte in ihrem Kanton, als sie beschlossen hat, erst sich an den Kanton zu wenden und zu fordern, dass sie bei der nächsten Landsgemeinde mitwählen darf, da sie im Kanton auch Steuern zahlte, ne? Als es dann abgeschmettert wurde, hat sie sich ans Bundesgericht gewendet. Auch da wurde die Klage dann erstmal noch zurückgegeben an die Landsgemeinde. Und Theresia Rohner wurde die ganze Zeit massiv bedroht. Also die kriegte eine ganze Weile sogar Polizeischutz. Also es war keine Bagatelle, dieser Kampf ums Frauenstimmrecht, sondern da ging es wirklich ans Eingemachte. Und ich kann mich erinnern, was damals in den Zeitungen stand. Ich kann mich an Fernsehsendungen erinnern, wo dann meistens Leute gefragt wurden in Appenzell, was sie von der ganzen Debatte halten, die sich dann kritisch geäußert haben, ne? So aller, naja, also ist ja nicht schlimm, wenn die Frauen nicht wählen können. Und wo all diese Themen und Diskussionen wieder aufs Tablett kamen, die eigentlich längst schon hätten begraben sein sollen. Also Fragen wie, können Frauen politisch handeln? Sollen sie wählen können? Haben sie nicht eigentlich ganz andere Aufgaben? Müssen sie nicht eigentlich die Töpfe putzen und sich um die Kinder kümmern? Also dieser ganze biologistische Scheiß, wo es eigentlich um nichts anderes als um Menschenrechte geht. Und das habe ich als Kind schon, als Mädchen schon begriffen. Und ich fand es widerlich, dass da plötzlich Rechte von Frauen verhandelt wurden, ne? Und das hat mich schon sehr geprägt. Und eigentlich ist es auch mit ein Grund, warum ich heute feministische Bücher schreibe und mich immer für die Geschichte der Frauenbewegung, für unsere Demokratie feurig, brennend interessiert habe.
Ja, und was ich auch so spannend finde, also jetzt gerade bei Theresia Rohner, sie hatte ja einen Töpferladen geführt im Appenzell, weil viele denken sich vielleicht, ja, die hatte sicher, das war Juristin oder Anwältin, die hat das dann bis zum Bundesgericht gezogen, aber nein, es war wirklich ihr Mut und ihre Entschlossenheit und ja, ihr Wille für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, ja, die sie vorangetrieben hat. Also das imponiert mir auch so sehr an ihrem Charakter und an ihrem, ja, was sie geschaffen hat.
Ich sag immer, sie ist die Heldin von Appenzell. Mhm. Sie ist die Wilhelm Tell des 20. Jahrhunderts. Ne? Mhm. Also was sie geschaffen hat als Einzelne, das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Das zeigt eben auch, dass ein Mensch einen Unterschied machen kann.
Ja, das ist sehr spannend. Und gab es vielleicht noch andere Schlüsselerlebnisse oder war das einfach, die dich dann immer mehr damit in diese Richtung haben gehen lassen?
Du hast es ja in deiner Eingangsfrage so formuliert, wie bist du auf das Frauenthema gekommen? Mhm. Also niemand würde, das ist jetzt kein Vorwurf an dich, ne? Das ist unser Sprachgebrauch, aber niemand würde einen Mann fragen, wie bist denn du auf das Männerthema gekommen? Ne? Mhm. Also ich habe schon sehr früh mitbekommen, dass es eine Rolle spielt, dass ich ein Mädchen und dann später eine junge Frau war, ne? Und dass ich anders behandelt wurde, dass eine andere Erwartungshaltung von der Gesellschaft aus auf mich trifft, ne? Jetzt komme ich aus einer Familie, wo immer viel diskutiert wurde, viel politisch auch diskutiert wurde. Ich habe 2 ältere Brüder, das hat mich natürlich auch geprägt. Und ich kann mich aber auch erinnern, dass Sprache immer eine große Rolle für mich gespielt hat bei diesem Begreifen, dass es eben eine Rolle spielt, dass ich eine Frau bin, dass ich weiblich bin. Und zwar kann ich mich an eine Fernsehsendung erinnern, da war ich vielleicht so 6, 7 Jahre alt. Da trat eine Frau auf mit ihrem Chor und er hat sich dann im Gespräch mit dem Moderator hat sie darauf hingewiesen, dass sie da Mühe hat, dass sie es nicht verstehen kann, wenn sie als Chorsänger anmoderiert werden, ihr Chor, wo sie doch irgendwie 47 Frauen und nur 3 Männer sind. Also warum verschwinden dann plötzlich die Frauen sprachlich und werden dann eben zu Sängern? Und das habe ich sofort nachvollziehen können als Kind. Und die Folge war, dass ich schon sehr früh sehr, sehr sorgfältig geguckt habe, wie kommen denn Frauen in Texten vor, in Schulbüchern beispielsweise, in Matheaufgaben. Und ich das als Schülerin immer auch thematisiert habe, dass ich das blöd finde, wenn mal wieder so ein Übungstext vorkommt mit der Vater kommt von der Arbeit nach Hause, die Mutter steht in der Küche und kocht, ne? Und ich habe da, glaube ich, auch viele meiner Lehrer, ich hatte ausschließlich männliche Lehrer, zur Weißglut gebracht. Aber gut, also ich hatte halt immer recht, ne? Also.
Ich finde das total spannend und auch, ja, also so intelligent. Ich musste ja 30 Jahre alt werden, bis mir dieses Licht dann mal aufging.
Aber dir sind bestimmt dafür andere Lichter aufgegangen früher. Also mehr Stolz, ihr Frauen, hätte Hedwig Dohm immer gesagt. Ne?
aber sprechen wir doch gerade auch eben über wie die Sprache eben auch die Realität schafft. Neu hast du gesagt, machst du zusammen mit Regula Stempfli das Co-Hosting des Podcasts, die Podcastin eben. Mhm. Mhm. Und über diesen Podcast würden wir gerne noch etwas mehr erfahren und darüber sprechen. Ihr nennt das den feministischen Wochenrückblick, den ich auch mit sehr viel Freude immer wieder höre.
Oh, wie schön.
Und mich nimmt es Wunder, ich stelle die Frage jetzt etwas plump, aber wieso brauchen wir diesen feministischen Wochenrückblick?
Oh, auch hier wieder eine wunderschön gestellte Frage. Die würde ich mir bei ganz vielen Podcasts von Männern auch total wünschen. Ne? Brauchen wir euren 133.000. Männer-Podcast? Meistens wäre die Antwort dann, nee, wahrscheinlich eher nicht. Also uns ist aufgefallen, dass die Welt wirklich voller Podcasts ist und der Podcast boomt. Total. Und meistens in diesen Podcasts ist es ein Mann oder sind es mehrere Männer, die uns die Welt erklären. Und Regula Stempfli, die Politphilosophin und ich, wir wollten dem etwas entgegensetzen. Und von daher lag es für uns total auf der Hand, das die Podcastin zu nennen. Ne? Der Podcast boomt, darum braucht es die Podcastin. Ja, und unser Konzept ist, dass wir in einem ersten Teil tatsächlich immer einen feministischen Wochenrückblick machen und uns die Medienereignisse angucken, die politischen Ereignisse immer mit der Perspektive, was bedeutet das für Frauen, wie kamen Frauen davor, werden Frauen ausgeklammert vielleicht auch oder werden Frauen anders bemessen, anders behandelt medial, werden an sie andere Erwartungen herangetragen, als wenn sie jetzt eben Männer wären. Und dann in einem zweiten Teil haben wir immer ein Schwerpunktthema, das wir diskutieren, von der Historie bis in die Gegenwart. Und zwar, das kann alles sein. Also wir reden über Geld, wir reden über Digitalisierung, wir reden über künstliche Intelligenz, wir reden über Architektur, über Musik, über Komposition, über Demokratiegeschichte. Aber immer mit diesem konsequent feministischen Blick. Ich beschreibe das auch immer gerne so, wir haben das so sehr gelernt, unsere Welt eigentlich nur mit einem Auge anzugucken, nämlich einem Fokus auf Männer. Das ist so unsere Normalität, ne? Und wir vergessen ganz oft, das zweite Auge auch aufzumachen und die Welt ganzheitlich zu sehen. Also auch jedes Thema wirkt sich aus auf Frauen und oftmals werden Frauen halt vergessen. Das mag beispielsweise in der Stadtplanung sein, ne? Wo es halt eine viel größere Rolle spielt, wie mit dem öffentlichen Verkehr umgegangen wird, als man so denkt. Denn der öffentliche Verkehr wird eben hauptsächlich von Frauen benutzt. Oder Digitalisierung, Riesenthema, künstliche Intelligenz, die Algorithmen, die wir den Maschinen füttern, die sind eben geprägt von unserer Welt. Also es gab ja vor ein paar Jahren diesen großen Skandal, Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Recruiting. Das hat Amazon betroffen und die Maschinen haben einfach gelernt, ne, welche Personen haben denn hohe Stellen bei uns? Ah, okay, das sind weiße Männer, und haben dann die Bewerbung von schwarzen Menschen und von Frauen einfach ausgefiltert, ne, von vornherein. Also es hat immer eine Auswirkung auf Frauen, und das decken wir auf und darüber diskutieren wir, darüber streiten wir zum Teil auch, und es macht total Spaß. Und wir haben sehr gestaunt, wie schnell dieser Podcast auch so Fans gewonnen hat im ganzen deutschsprachigen Raum und wie viele Leute uns schreiben, hey, ihr füllt hier echt eine Lücke. Und ehrlich gesagt, wussten wir gar nicht, dass diese Lücke da ist, bevor wir euch gehört haben. Und das ist ein Riesenkompliment.
Ja, und es macht einfach Spaß, euch zuzuhören, weil ihr einfach rhetorisch auch super stark seid. Und was mir so gefällt, es ist ja auch immer ein bisschen wirklich eine Debatte zwischen euch. Ihr seid euch ja auch nicht immer einig, was mir sehr gefällt, weil ihr das Feld einfach so auftut für den feministischen Rückblick, Wochenrückblick. Es gibt eben viele verschiedene Perspektiven darauf zu schauen mit einem feministischen Auge, und es ist nicht das oder das richtig. Und was mir auch gefällt, dass man dann auch so angeregt wird, weiterzudenken,
ja,
genau. Mit dem, was ihr gesagt habt und angestoßen habt.
Darum geht es uns. Also wenn wir es erreichen, dass die Leute selber anders auf Themen gucken und ihre eigene Meinung, ihre eigene Position dazu finden, dann haben wir genau das geschafft, was wir wollten. Ne? Also genau darum geht es. Was aber einfach schon der Fall ist, ist, Frauen spielen in unserer Mediengesellschaft einfach nicht die Rolle, die sie spielen sollten. Also das habe ich auch sehr gemerkt, als es jetzt um das Jubiläum 50 Jahre Frauenstimmrecht ging, ne? Und wurde jetzt gerade wieder öffentlich in den Tamedia-Redaktionen, ne? Wo es ja jetzt letzte Woche zu dem großen stolzen, mutigen, sehr mutigen, offenen Brief von 78 Journalistinnen kam, die den strukturellen Sexismus in ihren Redaktionen angeprangert haben und unter anderem auch das Beispiel nennen, dass das eben so die Thematisierung von 50 Jahre Frauenstimmrecht in den Redaktionen abgetan wurde von den männlichen Kollegen, so aller, wen interessiert's nicht, wichtig, where's the news? Und das treffen wir halt bei ganz vielen Themen. Oder als wir gestartet sind mit die Podcast, haben wir natürlich auch versucht, den Podcast über die Medien bewerben zu lassen oder uns interviewen zu lassen. Und eine große Schweizer Zeitung, ich nenne ihren Namen nicht, hat uns dann tatsächlich telefonisch zurückgemeldet. Sowas kriegt man ja leider nie schriftlich. Das wäre ein Nischenprodukt. Also Frauen, das würde ja niemand interessieren.
Spannend.
Okay. Ja, aber das ist halt die Realität immer noch im 21. Jahrhundert. Und wir wollen die Hälfte des Kuchens, ne?
Und nur ganz kurz noch, um an das anzuknüpfen, was du gesagt hast, das hat mich auch sehr bewegt. Ich habe eine ehemalige Studentenkollegin, die arbeitet auch beim SRF. Die hat sich dann auch zum Frauenwelttag geäußert, dass ja sie immer noch gefragt wird, wieso sie denn so viel arbeitet, also 70% mit zwei Kindern. Und bei ihrem Mann, der auch 70% arbeitet, auch beim SRF, dem sagt man, ah toll, dass du nur 70% arbeitest und sich noch um die Kinder kümmerst.
Ja, das ist doch verrückt, oder?
Ja, genau. Also was soll
und
das?
Und weißt du, wir denken ja immer, oder wisst ihr, wir denken ja immer, wir leben in der besten aller Zeiten. Ne? Weil wir sind ja im Heute, wir sind viel weiter als früher. Und das ist in vielen Dingen auch einfach ein Trugschluss. Ne? Und gleichzeitig, wir sind eben mitten in einem Prozess, der muss noch weitergehen. Wir müssen noch ganz schön viel erreichen, wenn wir das Ziel erreichen wollen, eine gleichberechtigte Gesellschaft zu schaffen.
Absolut.
Und vielleicht jetzt nach der Podcastin zum anderen Werk, das du dieses Jahr im Rahmen des Jubiläums herausgebracht hast, das Buch 50 Jahre Frauenstimmrecht. Das beinhaltet 25 Porträts von Schweizer Frauen unterschiedlichsten Alter und politischer Couleur. Wie ist dieses Buch entstanden und wie habt ihr vielleicht auch diese Frauen ausgesucht für dieses Buch? Und was war das Ziel? Was wolltet ihr damit erreichen?
Wow, viele Fragen. Also, ich habe 2017 schon für das deutsche Frauenwahlrechtsjubiläum so ein Buch gemacht, was ein bisschen ähnlich war von der Konzeption, schlicht mit dem Ziel zu sensibilisieren. Es kommt jetzt ein Jubiläum, zu motivieren, dieses Jubiläum sichtbar zu machen und selber Projekte zu starten. Und das hat in Deutschland sehr, sehr gut funktioniert. Obwohl die Situation in Deutschland anders ist als in der Schweiz, vielleicht reden wir da gleich noch drüber. Mir war klar, ich will so ein Buch auch für das Schweizer Jubiläum machen. Und das ist das Schöne an Jubiläen, man weiß immer Jahre vorher, dass sie kommen. Ich habe also schon vor 2 Jahren mich auf die Suche nach einem geeigneten Verlag gemacht und habe den Limmert Verlag gefunden als starke Partnerin. Und ich habe mir überlegt, wen ich als Partnerin in der Herausgabe eben suche. Ich wollte unbedingt eine Partnerin aus dem Journalismus. Ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem deutschen Projekt. Da habe ich mit der Journalistin Rebecca Beerheide zusammengearbeitet. Und also ich selber hab ein wissenschaftliches Profil. Ich bin gut vernetzt in die wissenschaftliche Szene, in die Politik. Ne? Und ich suchte nach einer Partnerin, die eben ein ganz anderes Profil hat. Und ich habe eine solche Partnerin gefunden, wunderbarerweise, in Irene Chappi, die völlig anders aufgestellt ist als ich. Also sie ist Lifestyle-Journalistin. Sie ist super gut vernetzt in diesem Lifestyle-Bereich, in dem Promi-Bereich. Sie weiß, wer jung und hip ist und war einfach das perfekte Match für mich. Ich bin der festen Überzeugung, dass diverse Teams ein Projekt wirklich besser machen. Ne? Also wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die genauso drauf sind wie ich, genauso ticken wie ich, dann kann ich Projekte auch einfach direkt selber machen. Also das finde ich total wichtig und auch es ist auch eine politische Message. Ja, wie sind wir dann vorgegangen? Wir haben uns gemeinsam überlegt, wen wir anfragen. Wir wollten Frauen aus allen Sparten unserer Gesellschaft, aus Politik, aus Wirtschaft, aus Wissenschaft, aus Öffentlichkeit, aus Kunst und Kultur. Und wir haben uns schlicht und ergreifend ausgetauscht, wen wir da spannend finden und wen wir ansprechen. Wir wollten eine Vielfalt an Frauen, wir wollten eine Vielfalt an Sichtweisen, wir wollten Junge und Alte, wir wollten alle politische Couleur, aber wir wollten auch eine Vielfalt an Texten, an Textarten auch. Also wir haben die Singer-Songwriterin Lea Lu gewinnen können. Die hat eigens für unser Buch einen Song geschrieben, ein wunderschönes, geiles Jazzlied, We Have a Voice, was über einen QR-Code im Buch dann auch gehört werden kann. Wir haben Gadi Hutter, die Clown-Ikone, das ist schon fast ein assoziatives Gedicht, was sie geliefert hat. Wir haben mehrere Frauen getroffen zu Interviews. Wir haben Reportagen in dem Buch, wir haben eher literarische Texte, wir haben ganz wissenschaftliche Abhandlungen und wir haben sehr, sehr politische Analysen drin. Also es ist auch einfach abwechslungsreich, wenn man sich das Buch anschaut, wenn man darin liest, wenn man darin schmökert und man kriegt da auch ganz viele konkrete Tipps von diesen Frauen.
Absolut, also ich habe das auch sehr genossen, dass eben diese Vielfalt drin enthalten ist und wollte dann immer schon von der nächsten Person wissen, wer das ist und was die für eine Einstellung zum Ganzen hat und welche Message sie vermittelt. Ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben es gesagt, Deutschland ist uns 50 Jahre voraus.
werfen wir mal einen Blick in die Zukunft. Die Schweiz in noch weiteren 50 Jahren. Wir feiern 100-jähriges Jubiläum Frauenstimmrecht. Welches ja. Buch würdest du da veröffentlichen? Welchen Buchtitel würdest du dir da wünschen?
In 50 Jahren schreiben wir das Jahr 2071 und ich gehe stramm auf die 100 zu, so Göttin will. Das, also ich bin da über 90. Ja, was für ein Buchtitel könnte ich mir da vorstellen? Also ich glaube, Frauen sind prinzipiell zu bescheiden, ne? Und von daher sage ich jetzt was ganz Unbescheidenes. Ich finde, wenn man über 90 ist, dann ist es spätestens Zeit für eine Biografie, die ich aber dann nicht selber schreiben wollen würde, ne? Sondern es ist keine Autobiografie, eine Biografie. Also vielleicht so ein Buch, Isabel Rohner, Dank der Demokratie bin ich viele. Porträt eines Multitalents oder sowas. Das fände ich eigentlich ganz, ganz gut. Aber das dürft ihr euch dann ausdenken.
Ja, ist gut. Wir freuen uns jetzt schon drauf. Das machen wir dann zusammen. Wir kommen in 45 Jahren auf dich zurück.
Ola, ich merke mir das.
Ne? Ja, ist gut. Dann vielleicht auch Deutschland noch ein bisschen im weiteren Kontext. Eben das Frauenstimmrecht wurde 50 Jahre früher eingeführt. Siehst du da, du lebst in Deutschland schon viele Jahre, siehst du da Unterschiede in der Gesellschaft, in der weiblichen Gesellschaft, wenn du Deutschland und die Schweiz vergleichst? Und wo gibt es vielleicht dann doch auch Parallelen?
Oh, das ist spannend. Also erstmal vielleicht mit Blick auf das Jubiläum an sich, ne? Da, allein da schon gibt es Unterschiede. Also in Deutschland wurde das Frauenstimmrecht nach dem Ersten Weltkrieg, nach der Novemberrevolution eingeführt. Und es ist schon 100 Jahre her, das hat zur Folge, dass dieses Jubiläum 2018 als etwas sehr Historisches aufgefasst wurde. Und die Leute nicht so diese Verbindung hatten, es hat etwas mit mir persönlich zu tun. Es gibt eben keine Leute mehr, die das damals erlebt haben, ne? Und das ist der große Unterschied und aber auch der große Vorteil der Schweiz in der Debatte. Denn in der Schweiz gibt es noch die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. 1971, da gibt es ganze Generationen von Männern und Frauen, die das damals erlebt haben, die zum Teil auch schon die erste Wahl 1959 erlebt haben, die damals ja zwei Drittel der Männer haben damals Nein gestimmt, ne? Und ihren Müttern, Töchtern, Tanten, Nachbarinnen die gleichen Rechte verwehrt, ne? Aktiv. Es ist nicht einfach so vom Himmel gefallen. Und ich sehe da eine große Chance für die Schweiz, für die Debatte. Also ich wünsche mir beispielsweise, dass an jedem Küchentisch in diesem Jahr darüber diskutiert wird, was bedeutet uns die Demokratie, was bedeutet das Frauenstimmrecht, was bedeutet Gleichberechtigung. Und ich wünsche mir, dass Mütter und Großmütter gefragt werden, wie war 71 für euch, wie habt ihr das damals erlebt, woran könnt ihr euch erinnern. Und ich wünsche mir auch, dass die Väter, Großväter, Onkel und Nachbarn gefragt werden, wie hast du damals abgestimmt? Ich habe das beispielsweise in meiner Familie auch gemacht. Also wie mein Vater abgestimmt hat, das wusste ich natürlich. Er war ein Befürworter immer der Gleichberechtigung. Aber ich habe mit Schrecken tatsächlich und Erstaunen und Entsetzen festgestellt, dass mein Lieblingsonkel beispielsweise mit Nein gestimmt hat. Ein Drittel der Männer haben 71 noch Nein gestimmt. Und mich hat es sehr interessiert, warum das so war und wie er das heute sieht. Und das ist auch durchaus ein schmerzhafter Prozess gewesen, ich glaube für uns beide, aber auch ein wichtiger, also auch ein ehrlicher. Das wünsche ich mir und die Chance hat die Schweiz und das gibt es eben in Deutschland nicht. Dann haben wir in Deutschland eine andere Demokratieform, also das System ist eine parlamentarische Demokratie. In der Schweiz haben wir eine direkte Demokratie, auch das ist ein Unterschied. Wo die Schweiz Deutschland wirklich voraus ist und Deutschland sich eine große Scheibe abschneiden könnte, ist in der überparlamentarischen, überparteilichen Zusammenarbeit von Frauen und einigen Männern, ne, zur Förderung von Frauen in der Politik. Also was Helvetia Ruf, diese großartige Initiative, erreicht hat, um den Frauenanteil im Nationalrat und im Ständerat zu erhöhen, ist ja wirklich beeindruckend, ne? Also innerhalb von einer Wahl ist es gelungen, den Frauenanteil im Nationalrat um 10 Prozentpunkte auf 42% zu steigern. Das ist richtig klasse. Und Deutschland, im Deutschen Bundestag sitzen 31% weibliche Abgeordnete. Das ist noch nicht mal ein Drittel. Und das ist nicht gut für unsere Demokratie. Es ist nicht gut. Also so gibt es einiges an Unterschieden. Ich glaube, was uns gerade eint, ist diese Corona-Erfahrung. Und die Corona-Erfahrung führt für viele, 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 viele Frauen zu einem Backlash. Also Frauen haben eben die Mehrbelastung mit Homeschooling. Das ist in Deutschland noch stärker, weil bei uns der Lockdown länger war als in der Schweiz. Ne? Aber auch die Branchen, die besonders betroffen sind, Gastgewerbe, Hotellerie, das sind Branchen, wo Frauen überdurchschnittlich häufig arbeiten. Dann natürlich im Krankenhaus sind vor allem Frauen in den pflegenden Berufen. Also da gibt es eine größere Betroffenheit.
Vielen Dank für diese Ausführungen bezüglich dem Vergleich Deutschland-Schweiz. Für mich ein wesentlicher Unterschied: an der deutschen politischen Spitze steht eine Frau ganz alleine. Vielleicht von dir eine persönliche Einschätzung. Was hältst du von Angela Merkel? Was schätzt du an ihr? Ich nehme an, du kennst sie besser als wir hier in der Schweiz und erlebst sie näher. Und es würde mich interessieren, was du an ihr besonders schätzt.
Ich mag also jenseits von allen parteipolitischen Inhalten, ich mag an Angela Merkel sehr, sehr, sehr ihre Nüchternheit, ihren Pragmatismus. Sie ist eben nicht so eine, sie braucht es nicht, sich aufzuplustern, und sie braucht dieses ganze Gockelhafte nicht, was doch sehr, sehr viele Männer in der Politik haben. Und ich mag persönlich auch sehr ihren Humor und ihre Ironie. Das sind aber zwei Dinge, die eigentlich selten so zum Tragen kommen, wenn man Berichte über sie liest oder wenn man sie im Fernsehen sieht, ne? Weil diese Aufzeichnungen meistens nur so, oder in Nachrichten meistens nur ganz kurze Auszüge sind ihrer Reden. Aber wenn man sie live erlebt, und ich wohne in Berlin, ich bewege mich im politischen Berlin, ich habe sie schon sehr häufig live erlebt, dann kriegt man das sehr deutlich mit, ne, dass das einfach eine Frau ist mit einer guten Selbstironie, die geerdet ist, die bodenständig ist und die auch einfach gerne lacht. Ich glaube, privat lacht die sehr, sehr gerne. Und das finde ich sehr sympathisch. Ja, und du weißt, also was sie natürlich auch mit sich gebracht hat, also sie war ja jetzt viele, viele Jahre deutsche Kanzlerin, jetzt hört sie auf, sei ihr sehr gegönnt, aber es gibt Generationen von kleinen Mädchen und kleinen Jungs, die mit ihr, die jetzt wahrscheinlich nicht mehr so klein sind, weil sie Teenager sind, aber die noch nie einen Mann als in dieser Funktion erlebt haben und die sich die Frage stellen, kann ein Mann Kanzlerin werden? Und das ist toll, ne? Super.
Sehr cool. Dann, wir kommen langsam zum Schluss. Was uns auch immer sehr wichtig ist, einige wirklich praktische Tipps mitzugeben. Was würdest du Frauen, Männern empfehlen, wie sie einen Beitrag leisten können, dass eben jetzt vielleicht gerade das Thema Frauenstimmrecht, aber auch ganz generell Gleichberechtigung im Alltag mehr integriert und mehr gelebt wird?
Schön. Also auf der Ebene Stimmrecht, geht wählen. Das ist ganz einfach. Ich bin entsetzt, wie niedrig die Wahlbeteiligung in der Schweiz ist und schon sehr lange ist. Also jetzt bei der letzten Abstimmung war sie gerade irgendwie 51%. Bei den letzten Nationalratswahlen war sie unter 50%. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Denn die Schweiz, das System der direkten Demokratie gibt jedem und jeder Einzelnen so viel Mitbestimmungsmöglichkeit wie in keinem anderen Land. Also andere Länder würden sich die Finger lecken, so ein System zu haben. Und in der Schweiz wird es offensichtlich gar nicht so geschätzt oder nicht von allen geschätzt. Ich verstehe es nicht. 50% sind eine Schande. Wirklich. Also die Schweiz braucht 80%. Mindestens. Und 80% würde ich schon, naja, also ne, ist halt relativ. Natürlich würde ich feiern, wenn es mal 80% wären. Also Punkt 1, geht abstimmen. Teil einer Demokratie zu sein, ist Arbeit. Man muss sich schon interessieren, man muss sich einlesen, man muss eine Meinung sich bilden. Aber das ist unsere verdammte Pflicht. Ne? Punkt 1. Ansonsten, was kann man sonst tun? Ich bin Pragmatin durch und durch. Von daher wäre mein Tipp, ihr müsst auf nichts warten. Ihr könnt direkt loslegen. Wir alle können uns jeden Tag für Gleichberechtigung einsetzen. In ganz unterschiedlichen Situationen. Also mag es ein Business-Kontext sein und man ist wieder bei einem Meeting und erlebt das, was wir, glaube ich, alle schon ganz oft erlebt haben. Ne? Eine Frau meldet sich, sagt irgendetwas und das Meeting geht einfach weiter, als wäre sie nicht da gewesen. Und ein paar Minuten später wiederholt ein Mann genau die Punkte, die Frau schon eingebracht hat, und ihm wird applaudiert oder seine Punkte werden aufgenommen, ne? Oder er wird gelobt. Wir haben das alle schon erlebt. Es geht nicht, dass man da drüber geht einfach und es so akzeptiert. Da muss man es thematisieren. Betrifft mich das selber? Bin ich selber die Frau? Ja, dann mache ich mich halt nicht unbedingt beliebt, wenn ich sage, wenn ich darauf hinweise, aber man kann das auch charmant machen. Ne? Also man kann auch sagen, oh, ich finde das ganz großartig, dass Sie die Punkte, die ich vor 5 Minuten gesagt habe, jetzt doch aus dem Mund von Kollegen bla 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 gutieren. Das freut mich sehr. Ne? Aber man muss reagieren. Und passiert das eben nicht, macht das eben die betroffene Frau nicht selber, was man verstehen kann, dann sind alle anderen am Tisch, Männer wie Frauen, gefragt, das zu entlarven. Man kann sich dann eben nicht zurücklehnen. Ne? Ja, das so ein ganz konkretes Beispiel. Ansonsten, ne, es gibt tolle Verbände, wo man sich einbringen kann, aber man muss sich gar nicht, ne, wenn das nicht einem nicht mein Ding ist, jetzt Verbands- oder Vereinsmitglied oder Parteimitglied zu werden, ist das auch in Ordnung. Man kann als Einzelperson ganz, ganz viel erreichen. Das zeigt ja auch das Beispiel vom Anfang, ne? Theresia Rohner. Ja. Also der Tipp ist halt einfach handeln in allen möglichen Situationen, ob es in der Tram ist oder am Kiosk oder man schreibt Leserinnenbriefe, Leserbriefe, wenn mal wieder irgendein sexistischer Artikel erscheint. Ne? Also handeln. Es gibt keine Ausreden.
Nein, die gibt es wirklich nicht. Und ich glaube, jeder Tag bietet wieder die Möglichkeit zu handeln.
Ja.
Und das hast du sehr schön zusammengefasst. Auch wie man das machen kann auf sehr humorvolle Weise. Ich glaube, Humor ist ein sehr guter Weg, auch mit diesem Thema umzugehen. Also jetzt.
Das ist ja das Schöne am Feminismus. Feministinnen sind die humorvollsten Menschen. Hätten wir keinen Humor, wir müssten uns täglich den Strick nehmen. Ne? Also von daher macht es ja auch so viel Spaß, mit Feministinnen und Feministen zusammenzuarbeiten und tolle Projekte zu machen. Ne? Das ist einfach schön.
Ja, das ist es wirklich. Und liebe Isabel, wir kommen schon zu unserer letzten Frage und ich finde das immer die schwierigste, weil es geht darum, wir wollen von unseren Interviewgästen hören, wer sie inspiriert hat, ihren Weg im Leben so zu gehen, wie sie ihn gehen. Mm. Und es gibt ja immer ganz viele tolle Personen.
Ja.
Und ja, du darfst jetzt nicht alle 100 aufzählen.
Ich hätte 1000.
Sag doch mal, gibt es da so 1-2 Personen, ja, die dich ganz besonders inspiriert haben?
Ja, natürlich. Also es gibt wirklich, wirklich viele. Aber wenn ich jetzt zwei Personen nennen müsste, dann wäre das ganz klar meine Mama. Ich habe eine ganz, ganz wunderbare, engagierte, energiegeladene, gut gelaunte, lebensbejahende Mutter. Und ich bin ihr so dankbar, weil sie mir vieles von ihrer positiven Lebenseinstellung mitgegeben hat und von ihrer anpackenden Art. Das schätze ich über alle Maßen. Das ist so ein Schatz, ne? Das ist wirklich einfach toll. Ich habe auch einen tollen Vater, aber jetzt geht es ja um weibliche Vorbilder. Die zweite Person ist Hedwig Dohm. Also Hedwig Dohm hat von 1831 bis 1919 gelebt und war die erste in Deutschland, die das Wahlrecht gefordert hat und die völlige rechtliche, soziale und ökonomische Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Und das in einer Zeit, wo Frauen völlig rechtlos waren. 1873, wirklich finster, finster. Das Bildungssystem war daneben. Aus der Gesetzgebung waren sie ausgeschlossen. Sie hatten, wenn sie verheiratet waren, muss man schon sagen, mussten sie ihre Rechte an der Garderobe abgeben. In dieser Zeit ist Hedwig Dohm aufgestanden und hat ihre Forderungen publiziert und hat da auch ganz viel Gegenwind bekommen von allen möglichen Seiten. Und dennoch ist sie für ihre Überzeugung eingestanden und auch sie hat das gemacht mit viel menschlicher Wärme und viel Humor, der aus ganz vielen ihrer Büchern und Texten so spürbar ist. Und sowas beeindruckt mich halt. Also prinzipiell, mich beeindrucken und prägen Frauen oder auch Menschen insgesamt, die sich einsetzen und die sich selber als politische Wesen begreifen und sich nicht zurückziehen in so eine Privatheit mit dem Gestus, das geht mich alles nichts an. Denn das geht uns alles an. Das ist unsere Welt und wir schaffen die und wir prägen die und wir geben die weiter.
Ich kann dich so gut verstehen. Mir ist das erst aufgefallen, als ich in 2 Jahre in Bangladesch gearbeitet habe. Die Frauen dort haben sich so stark für sich eingesetzt und bei denen war viel mehr at risk. Die hatten viel mehr riskiert und als ich zurückkam wieder in die Schweiz, konnte ich gar nicht mehr anders, als mich dafür einzusetzen, weil eben, wenn man halt mal gegen einen doofen sexistischen Spruch dagegen hält, mit Humor oder wie auch immer, man hat ja eigentlich nicht viel riskiert, sage ich jetzt mal.
Nee,
klar.
Genau.
Aber
genau.
Weißt du, was ich meine? Es ist irgendwie so andere, die, also eine Hedwig Dohm, die hat, glaube ich jetzt mal, deutlich mehr riskiert mit diesen Aktionen und mit der Stimme, die sie erhoben hat.
Na, selbstverständlich. Ne?
Ja.
Ja, und in Bangladesch würden die Frauen auch mehr riskieren oder riskieren jeden
absolut.
Tag mehr,
ja,
ne, weil es einfach existenziellere Fragen sind.
Ja, absolut.
Wow, toll.
Hey Isabel, es war unglaublich spannend, mit dir zu sprechen. Es war ein ehrliches, lehrreiches Gespräch und ich bedanke mich ganz herzlich.
Ich bedanke mich bei euch. Es war super toll gewesen und es hat mir viel Freude gemacht. Danke vielmals.
Danke vielmals auch von mir. Mega cool gewesen.
Ja, und macht auch selber weiter, ne? Ihr habt da mit Women's Guide eine tolle Sache angestoßen, ne?
Danke.
Ja, danke. Wir fühlen uns geehrt, das von dir zu hören. Und wir wünschen dir und Regula Stempfli mit der Podcastin auch weiterhin viel Erfolg. Natürlich auch mit all deinen anderen Projekten. Aber wir werden euren Podcast, die Podcastin auch auf unserer Webseite verlinken, damit unsere Zuhörerinnen diesen schnell finden und sich den feministischen Wochenrückblick auch reinziehen oder reinhören können. Das würde uns sehr freuen, wenn das auch noch mehr Leute hören. Und ja, dann hoffe ich, dass sich unsere Wege wieder bald mal kreuzen. Ich wünsche dir alles
sehr
Gute.
Gerne. Euch auch alles Gute. Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst und wir hoffen, du fühlst dich genauso inspiriert von diesem tollen Interview mit Isabel Rohner und wir freuen uns, wenn du auch in 2 Wochen wieder reinhörst. Wie immer freuen wir uns über dein Feedback per E-Mail auf info@womensguide.ch oder über all unsere Social Media Kanäle. Gerne möchte ich auch auf unsere Aktion You Are Gold aufmerksam machen. Seit dem 8. März bis zum 9. Mai kannst du deiner Inspirationsquelle eine Freude bereiten und ihr Danke sagen, dass sie für dich da ist, dich inspiriert hat und dich unterstützt hat. Dafür kannst du ganz einfach auf unserer Webseite eine kleine Überraschung mit einer Nachricht an deine Person, deine Inspirationsquelle, deine Mutmacherin senden. Wir würden uns unglaublich freuen, wenn du bei der Aktion dabei bist und jemandem damit eine Freude bereitest. In diesem Sinne, stay inspired and connected.